BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Zu vielen Festen und Anlässen hat sich ein bunter Strauß von Ritualen und Bräuchen entwickelt. Kirchliche Bräuche, weltliche Bräuche. Sie nehmen einen besonderen Stellenwert im menschlichen Leben ein, weshalb ihnen ja auch in der kulturwissenschaftlichen Forschung große Aufmerksamkeit zuteil wird. Bräuche und Rituale begleiten den Jahreslauf, strukturieren das Leben und haben auch eine gemeinschaftsstiftende Funktion. Und wer darüber bestens Bescheid weiß, das ist unsere Brauchtumsexpertin auf BR Heimat, Dorothea Steinbacher, und sie ist heute vom Chiemgau wieder nach München gekommen. Dorothea, grüß Gott, herzlich willkommen.
Danke, grüß dich, Johannes.
Dorothea, ich habe es vor 10 schon kurz angekündigt. Jetzt Brauchtum Ende August und im September, Stichwort Frauen-30er, Metzgersprung, habe ich gesagt, Altweibersommer. Was erwartet uns denn in den kommenden 2 Stunden?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ganz unterschiedliche Bräuche und Rituale und Feste, sowohl kirchliche wie der Frauen-30er und die Marienfeste, die damit zusammenhängen. Genauso wie was total Weltliches, den Metzgersprung, der nur alle 3 Jahre stattfindet und dieses Jahr eben, den werden wir erklären. Und dann natürlich ein Volksfest, was man nicht offiziell Volksfest nennen soll, das der Gillermoos, das ist ein Jahrmarkt, aber kommt daher wieder Volksfest. Also ein riesen Jahrmarkts-Volksfest in Niederbayern. Und woher kommt der Gillermoos und warum heißt der Gillermoos so komisch? Und dann haben wir natürlich eine ganze Menge Namenstage, an die wir denken. Und wir werden auch kurz über den Schulanfang reden, weil in kurz 2 Wochen geht es ja schon wieder los für die Schulkinder in Bayern.
Dorothea, jetzt haben wir gar nicht angesprochen. Du hast vorhin schon angedeutet, was uns heute alles erwartet. Frauen 30er, Metzgersprung, Gillermoos, Schulanfang. Aber jetzt die Zeit in den beginnenden Herbst, nein, ist ja Erntezeit und auch für zu Hause eine wichtige Phase, einmachen und konservieren.
Genau, zurzeit wird gefühlt ja alles gleichzeitig reif, so ungefähr. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Frauen-30er zusammen, weil das ist ja auch eine Zeit, in der man erntet und in der die Natur besonders fruchtbar ist und dem Menschen wohlgesonnen ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Natur uns im Moment sehr wohlgesonnen ist, zumindest was das Reifen von Früchten angeht und von Schwammerl und so. In die Berg haben sie ja unglaublich viele Schwammerl. Ich kriege da ständig Fotos von Körben voll mit Steinpilzen, dass man also richtig neidisch wird und denkt, man muss einmal am Berg gehen und Schwammerlsucher gehen.
Ich bin jetzt kein Schwammerlsucher, aber wenn ich es richtig gehört habe und verstanden habe, für die Menschen sind die Extreme jetzt nicht ganz so lustig. Zuerst regnet es ewig lang und dann wird es ziemlich heiß, aber die Schwammerl mögen sowas dann, oder?
Die Schwammerl mögen das, die brauchen eine feuchte Wärme quasi. Und neulich hat eine Freundin gesagt, wo es recht geringt hat, hat gesagt, das ist die Pilzdusche. Jetzt war es so warm und jetzt braucht die Natur Feuchtigkeit und dann kämen die Schwammerl. Also Schwammerl mögen dieses Klima sehr gern. Auch andere Schwammerl, zum Beispiel ein Obstbaumpilz, der also gerade die Apfelbäume in Oberbayern ein bisschen ruiniert und dazu führt, dass ein ganz früher Blattfall da ist. Wird man sehen, wie der bis nächstes Jahr, der heißt Monassia-Pilz oder so ähnlich. Aber allen Unkenrufen zum Trotz, es gibt unglaublich viele Früchte. Also wir haben eine Apfelschwemme, es gibt Zwetschgen, es gibt Birnen, es gibt reif sind auch schon, der Holunder ist reif Ende August, was sehr früh ist. Es gibt diese ganzen Wildfrüchte auch, die Hagebutten färben sich allmählich auch schon rot. Die Kornelkirschen werden allmählich rot, also und alles gleichzeitig. Brombeeren am Waldrand entlang. Wenn man schaut, ob der Heurer schon reif ist, dann findet man so viel Brombeeren, dann kann ich mit einer Schüssel Brombeeren haben, dann muss man mit den Brombeeren irgendwas machen. Gefühlt habe ich seit Wochen jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Gläser Apfelmus eingekocht, weil es natürlich schade ist, wenn das alles kaputt geht. Also es ist alles reif, alles gleichzeitig und heutzutage macht es halt einerseits Spaß, selber was zu konservieren aus den eigenen Früchten oder den Wildfrüchten, die man findet und ernten kann. Aber früher war das, apropos Brauchtum und Rituale, eben ganz wichtig, ein wichtiges, sagen wir mal, Ritual im Herbst, dass man für den Winter und für den Frühling vorgesorgt hat, für Familien und Höfe, die noch viel mehr Münder stopfen mussten als heute. Und da wurde natürlich, da war das ein Muss, dass man einmacht und konserviert. Und gleichzeitig hat man nicht die Methoden gehabt, die man jetzt hat.
Ich wollte gerade sagen, also das allererste Mal einen Kühlschrank gibt es nicht und dann noch viele andere Methoden nicht, die wir heute so selbstverständlich haben.
Genau, Kühlschrank gab es nicht und einen Gefrierschrank gab es nicht, weil heutzutage ist ja das letzte Mittel der Wahl immer, das frieren wir jetzt schnell ein. Also ich kenne das, wenn, was weiß ich, wenn jetzt sagen wir mal, die Kirschen früher im Jahr oder wenn die Zwetschgen reif sind oder so und es ist alles auf einmal, dann werden diese Zwetschgen werden auskernt und werden portionsweise eingefroren und da kannst du dann den ganzen Winter ein Daci draus machen oder irgendeinen Kuchen draus machen oder auch Leute, die sehr viele Bärensträucher daheim haben, von den Johannisbeeren über die Brombeeren und die Heidelbeeren und so. Es wird alles einfach eingefroren, da kann ich dann auch im Winter noch Marmelade machen, das muss ich nicht alles gleich machen.
Stimmt, das war mir jetzt gar nicht bewusst, weil ich den Kühlschrank angesprochen habe, aber der Gefrierschrank ist ja nochmal die Potenz dazu.
Ja, ist die Potenz, genau. Da hält das alles wirklich ziemlich lang und gibt mir die Möglichkeit, dass ich diese ganze Konservierungsaktion, die sie früher jetzt sofort machen mussten oder jeweils sofort machen mussten, das fängt ja schon im Frühsommer oder im Sommer mit den Beeren an, die reif werden, da musste sofort gehandelt werden und sofort konserviert werden. Und das kann man jetzt rauszögern, indem man viel einfach einfriert. Aber früher haben sie die Schwammerl getrocknet oder sauer eingelegt. Aus Polen kriege ich zum Beispiel oft so sauer eingelegte Schwammerl. Die Polen sind da Meister im Schwammerl verarbeiten. Und früher, man hat die Schwammerl dann einfach in Stücke geschnitten, also geputzt, in Stückerl geschnitten und aufgefädelt und über dem Kachelofen trocknen lassen und dann hat man getrocknete Schwammerl gehabt. Gibt es ja heute noch, wenn wer in Südtirol unterwegs ist, bringt sie auf jeden Fall getrocknete Fungi Porcini mit und so. Oder genau, Beeren hat man zu Marmelade verarbeitet oder zu Kompott verarbeitet. Andere Früchte hat man getrocknet, die Gläzen zum Beispiel hat man getrocknet. Die Äpfel hat man auch getrocknet und einfach dann getrocknete Apfelstücke gehabt. Dörrpflaumen kennt man heute noch. Also man hat viel trocknen können, aber es eignet sich einfach nicht alles zum Trocknen. Und das war ein breites Wissen, was die Menschen, vor allem die Frauen, die dafür zuständig waren, was die Menschen früher gehabt haben, wie man welche Frucht oder welches Gemüse konserviert, ob man das trocknet oder einlegt oder einkocht oder püriert oder was immer man damit macht. Es wurden auch Bohnen getrocknet zum Beispiel. Man hat wo man halt einfach so gekörnte Gemüsebrühe kauft oder so einen Löffel voll irgendwo reinhaut, damit es ein bisschen besser schmeckt. Das hat man alles selber gemacht. Da hat man also Suppengemüse getrocknet und klein gehackt, um dann so eine Suppenbasis zu haben. Oder in Salz eingelegt, das war auch eine Methode. Heute kennt man noch in Salz eingelegte Kapern zum Beispiel, die man dann wieder abspülen muss. Und zunehmend machen die Leute auch wieder selber Kräutersalz, Gewürzsalz oder auch diese Gemüsebrühe, indem man einfach Suppengemüse ganz klein schreddert. Das hat man früher halt hacken müssen und jetzt schmeißt man es im Mixer. Also es gibt so viele Erleichterungen, die diese Konservierungstechniken einfacher machen. Und dieses kleingehäckselte Suppengemüse kann man dann schichtweise mit viel Salz auch einlegen und hat dann, wenn man es richtig macht, wunderbaren Vorrat, bis im nächsten Sommer dann tatsächlich auch wieder was reif ist. Und das ist sehr viel. Und wenn man denkt, dass Höfe, Häuser, Kinder hatten, ich habe neulich über eine Familie gelesen, die haben 16 Kinder gehabt, das war ganz normal. Also wenn man dann denkt, die zwei Eltern, 16 Kinder, dann womöglich noch zwei, drei unverheiratete Geschwister im Haus und dann noch Dirn und Knecht und Angestellte. Also da waren locker 20 Leute, 25 Leute auf so einem Hof. Und die mussten alle verköstigt werden, auch im kalten Januar.
Und da muss eine wohl überlegte Vorratshaltung vorgenommen werden.
Genau, da braucht es eine riesige Vorratshaltung. Und das ist sehr viel Arbeit und das ist ein quasi ein tagesfüllender Job, der über Wochen geht, diese Konservierung und Vorratshaltung im Sommer und im Herbst.
Ich habe kürzlich bin in einen Fernsehbeitrag hineingeraten, wo sich jemand ein neues Heidel gebaut hat auf dem Land. Und ganz bewusst einen Erdkeller mit angelegt hat, weil er gesagt hat, eben er freut sich schon, wie er da in dieser idealen Temperatur dann auch die Äpfel ziemlich problemlos über den Winter bringt.
Ja, solche Erdkeller gab es früher sehr viel, teilweise auch solche Gemeinschaftserdkeller, die also von mehreren Häusern oder von einem halben Dorf genutzt wurden. Und weil die einerseits, wie du schon gesagt hast, die richtige Temperatur halten. Es friert nicht im Winter in so einem Erdkeller. Und es ist aber auch nicht zu warm. Und gleichzeitig aber im Gegensatz zu unseren Kellern in den modernen Häusern auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit haben, weil unsere Keller viel zu trocken sind. Da vertrocknet alles mehr oder weniger. Also solche Erdkeller oder Erdmieten müssen ja nicht immer riesige Keller sein, sondern das können auch einfach nur so größere Löcher im Boden sein, die man halt dann abdeckt mit einem Deckel und noch einigem anderen. Aber auch diese Erdkeller mussten ja kontrolliert werden. Also da kann ich nicht einfach die Äpfel rein, Deckel zu und fertig und ab und zu ein paar schöne, knackige Äpfel entnehmen, sondern die Äpfel mussten ja, oder Birnen oder was auch immer, wenn es Lagerobst war, sorgfältig gelagert werden. Also so, dass möglichst nicht auf dem Stiel, sondern auf dem Butzen liegen. Dass sie sich nicht berühren, die einzelnen Früchte, weil wenn eins anfängt zu faulen, dann gibt es die Fäulnis an den nächsten weiter. Also die mussten entfernt sorgfältig gelagert werden. Nicht neigschütt und zack, sondern schön ordentlich aufsteigen, dass sie luftig sind. Manchmal hat man noch ein Farnkraut drunter gelegt, weil der Farn ein bisschen den Schimmel und die Fäulnis verhindert. Oder auch andere gerbstoffreiche Kräuter, zum Beispiel Walnussblätter, verhindern auch, dass die Früchte schneller schimmeln oder schlecht werden. Und wenn man dann alles fein eingelagert hat, dann muss man also zumindest jeden zweiten, dritten Tag einmal runtergehen und jede Frucht anschauen. Weil in dem Moment, wo eine anfängt zu gammeln oder zu schimmeln, muss man die sofort entfernen, damit es die anderen nicht ansteckt. Mhm. So, dann habe ich jeden zweiten, dritten Tag, wenn ich meinen Erdkeller kontrolliert habe, eine Handvoll schimmelige Äpfel mit Stellen, die ich natürlich, weil ich ein sparsamer Mensch bin, noch verwerten kann und weil ich einen großen Haushalt zu versorgen hatte. Dann stehe ich wieder da und schneide die Äpfel aus und mache einen Apfelstrudel oder Apfelkompott oder so. Also das ist ein immer weiter sich fortsetzender Prozess mit dieser Konservierung und mit dieser Lagerung und einfach mit der Versorgung mit Nahrungsmitteln über den Winter.
Mhm. Mir geht es ja immer wieder so, muss ich sagen, im Ratsch, in der Unterhaltung mit dir, wenn man alte Techniken sich anschaut, jetzt mal abgesehen, wenn man nur in geschichtliche Themen eintauchen, wie bei heiligen Lebensläufe und andere Dinge, aber gerade wenn es um so praktische Dinge geht, landwirtschaftliche Techniken aus alter Zeit, wenn wir das behandeln, dann geht es nicht darum, nostalgisch zu werden, sondern aufzuzeigen, was die Alten richtig und gut gemacht haben, wenn ich das jetzt so salopp sage, und was in unserer Zeit vielleicht an Bewusstseinsschärfung dadurch entstehen kann, dass man gerade in Beziehung auf Lebensmittel das sehr bewusst den Wert des Lebensmittel erkennt und dem Ganzen so eine Wertschätzung entgegenbringt. Wenn man sich anschaut, was wir heutzutage alles wegschmeißen, was...
Genau, ja. Das ist ein Aspekt, den ich auch wichtig finde. Wenn man sich anschaut, wie mühsam das früher war und wie die jeden Futzel noch verwertet haben, wie die zum Beispiel auch wie heutzutage mit Brot manchmal umgegangen wird. Ja? Also früher die Alten haben gesagt, Sinten hätten sie sich gefürchtet. Wir hätten uns ja Sinten gefürchtet, wenn wir ein Brot weggeschmissen hätten. Ganz gleich in welchem Zustand. Ich meine, okay, wenn es schimmelig ist, dann schmeißt man es natürlich weg, was giftig ist. Aber das ist früher gar nicht so weit gekommen. Das ist halt vielleicht altbacken geworden. Und da hat es unglaubliche Mengen von Rezepten gegeben. Also man könnte Reihen von Kochbüchern füllen mit Rezepten für altbackenes Brot oder für steinhartes Brot. Das kann man immer noch verwenden.
Was für ein Wahn, dass irgendwas immer kross sein muss, oder?
Ja, vor allem das, was man heutzutage in so Durchschnittsbäckereien, sogenannten Bäckereien oder noch besser Backshops kauft, was dann kross ist, das sind ja aufgeplusterte, eigenartige Dinge teilweise, die also mit einem guten handwerklichen Bäckerbrot oder Semmel nichts mehr zu tun haben. Und das ist auch etwas, dass wir immer nach Aussehen vorgehen, sowohl wenn wir Obst und Gemüse kaufen, als auch wenn wir Brot zum Beispiel kaufen.
Ein Apfel aus dem Erdkeller schaut natürlich in einem halben Jahr nicht mehr so aus, wie wenn er vom Baum kommt.
Ja, der schaut vielleicht jetzt schon nicht mehr so schön aus, weil er schief und krumm ist und schief gewachsen ist und zu klein oder zu groß oder wie auch immer. Aber wer mal dran gewöhnt ist, Äpfel zu oder Früchte oder auch Gemüse zu essen, die keine hochgezüchteten Sorten sind, sondern vielleicht einfach von einem Streuobstgarten kommen und dann irgendeinen so wunderhübschen Apfel aus dem Supermarkt daneben isst, dann merkt man, was nach Apfel schmeckt und was eher nur entfernt nach Apfel schmeckt. Mhm. Also das sind viele Aspekte, die einen das wieder anschauen lassen sollten. Was das für ein Stress, würde man heute sagen, was es für eine Anstrengung war, früher diese Flut an Früchten in der Erntezeit zu verarbeiten und zu konservieren, wie viel Wissen da vorhanden sein musste. Ja? Also man sagt immer so abfällig, na, die Hausfrau früher und so ist gemütlich da gestanden, hat Äpfel geschnippelt. Aber das war ein unglaublich reiches Wissen, was teilweise verloren gegangen ist und Gott sei Dank heutzutage wiederentdeckt wird teilweise. Mhm. Von jungen Menschen, die wieder viel selber machen und sich die Arbeit machen. Und das sollte man wieder schätzen lernen und vielleicht auch einmal wieder ein paar Äpfel aufklauben, die einfach nur rumliegen und ansonsten vergammeln. Das muss man nicht alles im Supermarkt kaufen.
Habe die Ehre der Vormittagsratsch. Ich unterhalte mich mit Dorothea Steinbacher gerade übers Haltbarmachen der Feldfrüchte der reichen Ernte nach einem Sommer. Das war jetzt gerade die Obstler-Polka. Dorothea, über Haltbarmachen mit Alkohol ginge auch. Aber darüber reden wir jetzt heute nicht. Kein Obstler und kein Kirschgeist ist unser Thema heute.
Kein Obstler und kein Kirschgeist, obwohl man aus die Vogelbeeren zum Beispiel auch einen wunderbaren Vogelbeerschnaps machen kann. Aber ich habe ja nur gesagt, es gibt so viele Wildfrüchte, die man ernten kann. Und weil viele Leute immer noch nicht wissen, was man alles verwenden kann, zum Beispiel, wo ich gerade die Vogelbeeren erwähnt habe, viele Leute halten die ja immer noch für giftig. Und uns wurde früher auch gesagt, dass die giftig sind. Die schönen roten Vogelbeeren, die so in großen Trauben da hängen und reif sind. Und die heißen übrigens deshalb Vogelbeeren, weil man es früher als Lockmittel zur Vogeljagd eingesetzt hat. Mhm. Und natürlich, weil es die Vögel auch gern mögen, aber die jetzt waren die klassischen Lockmittel für die Vogeljagd, für die Singvogeljagd, die ja Gott sei Dank jetzt verboten ist. Aber die Vogelbeeren kann man tatsächlich essen. Die kann man entweder trocknen oder man kann eine Marmelade oder Kompott draus machen und kann die dann zum Beispiel zu Wild servieren, weil die so einen Bitterstoff haben und sehr bitter sind. Aber man kann sie zum Beispiel mit was Süßem kombinieren, mit Birnen zum Beispiel. Und man soll sie nicht roh essen, sondern man soll sie kochen, weil der Stoff, der uns vielleicht ein bisschen Magengrimmen verursacht, das ist die Parasorbinsäure und die wird durch das Kochen zerstört bzw. umgewandelt in Sorbinsäure. Und dann schaden die Vogelbeeren unserem Magen nicht mehr. Also Vogelbeeren kann man wunderbar verarbeiten. Mhm. Und was es auch gibt, was ich vor Jahren entdeckt habe, weil es beim Nachbarn rumgehängt sind und alle gesagt haben, nö, also das verarbeitet man nicht, das ist uns zu mühsam. Und dann habe ich gesagt, das probiere ich mal aus. Das sind die Kornelkirschen. Die heißen in Bayern auch Dirndlbill. Und es gibt übrigens ein Lied, springt der Hirsch über den Bauch, das kennst du gewiss als Volksmusiker. Ja. Wo sie die Leute über fragen, was sind denn Dirndlbillblattl? Bruck dem zwei Dirndlbillblattl auf und so. Und die Dirndlbillblattl sind die Kornelkirschenblattl, weil die Kornelkirsche in Bayern das Dirndlbill ist oder die Dirndl. Und die Kornelkirsche ist eine Frucht, die bei uns komplett untergeht. Also manche Leute, die sehr in ihrem Garten darauf achten, dass es sehr bienenfreundlich ist, die pflanzen sich Kornelkirschen. Das sind so Sträucher, die sehr, sehr früh, so wie die Weidenkätzchen im Frühling, blühen. Und die haben so kleine filigrane gelbe Blüten. Und das ist eine sehr frühe Bienenweide. Also wer sich einen bienenfreundlichen Garten anlegen will, der soll sich eine Kornelkirsche pflanzen. Und dann hat man diese wunderschönen hellgelben Blüten im Frühling und hat im Herbst die Kornelkirschenfrüchte, das sind so ziegelrote Früchte, die ungefähr die Größe und das Aussehen einer Olive haben, wie so längliche, längsovale Oliven in so ziegelrot. Und die schmecken wahnsinnig sauer, haben auch viel Vitamin C und sonstige gesunde Inhaltsstoffe drin. Und die Nachbarin hat gesagt, die nehme ich nicht her, die Teufeln gehen so schwer vom Kern. Und damit hat sie recht gehabt. Das hat nämlich keinen Sinn, wenn man versucht, wenn man es verarbeiten will, die rohen Beeren zu entkernen, weil die kriegt man wirklich das Fruchtfleisch nicht von dem riesengroßen Kern runter. Mhm. Man muss die gesamten Kerne kochen und dann durch die Flotte Lotte oder durch ein Sieb durch und dann bleiben halt die Kerne übrig. Aus den Kernen hat man im Übrigen, wir haben ja schon gesagt, man hat alles verwertet, aus den Kernen hat man früher Rosenkränze gemacht.
Ach.
Weil die wahnsinnig hart sind und sehr gut halten. Die haben halt durchgebohrt und dann aufgefädelt und Rosenkränze gemacht. Aber man hat natürlich das Fruchtfleisch verarbeitet. Und ich habe zum Beispiel Marmelade draus gemacht, weil das sehr säuerlich ist, das eben mit einer ganz süßen Birne kombiniert. Mhm. Und das ist eine hervorragende süß-saure Marmelade mit einer wunderschönen roten Farbe. Und wer irgendwo in der Nähe Kornelkirschensträucher hat, die sonst niemand aberntet, der sollte es einmal ausprobieren. Also das ist eine meiner Lieblingsmarmeladen. Aber früher hat man sich natürlich nicht nur aufs Marmelade und Rosenkranz machen konzentriert, sondern hat das Kornelkirschenholz auch sehr geschätzt, weil es extrem hart ist, und hat zum Beispiel so Lanzen und Speere draus gemacht, sodass die Kornelle teilweise sogar ein Synonym für eine Lanze oder ein Speer. Er hat ihn mit der Kornelle durchbohrt, heißt es teilweise.
Aha.
Und wenn man dann nachschaut, was die Kornelle ist, dann ist es eine hölzerne Lanze aus Kornelkirschenholz, weil das so hart ist. Und was man auch draus gemacht hat, das war der sogenannte Ziegenhainer. Das war ein Spazierstock.
Aha,
früher, als die eleganten Männer noch mit Spazierstock spazieren gegangen sind, hat man in der Stadt Ziegenhain oder im Dorf Ziegenhain, was in der Nähe von Jena liegt, eine große quasi eine Manufaktur aufgebaut, wo man aus Kornelkirschenholz diese Spazierstöcke gemacht hat, die dann nach dem Namen des Dorfes Ziegenhainer genannt wurden.
Aha.
Und die Studenten damals, im 19. Jahrhundert oder so, waren die natürlich auch so eher so dandyhaft gekleidet, wie Aha. man sich das heute vorstellt, und brauchten auch einen Spazierstock. Und diesen Spazierstock, der dann teilweise aus dem billigeren Weißdorn gefertigt wurde oder eben auch aus dem Kornelkirschenholz, diesen Spazierstock nannte man Stenz. Und
ah.
daher kommt auch der Ausdruck für den jungen Mann,
doch was.
Für den jungen
doch
Mann,
was, ja.
der diesen Spazierstock sehr dandyhaft trägt, den hat man dann auch Stenz genannt. Und das finde ich ganz interessant, dass man also da von der Kornelkirsche auf den Stenz kommt. Und so, also die Kornelkirsche war ein Baum oder ein Strauch, muss man sagen. Der alles hat man da genutzt, also die Bienenweide, weil man Honig haben wollte, die Früchte, weil man Marmelade haben wollte, die Kerne für den Rosenkranz und das Holz, weil es sehr hart war für alles mögliche andere. Und man hat es auch als Heilmittel genutzt, die Früchte. Zum Beispiel sagt schon die Hildegard von Bingen, dass man mit dem regelmäßigen Genuss von Kornelkirschenmus oder Marmelade oder Gelee Magenkrankheiten heilen kann. Mhm. Oder Darmkrankheiten heilen kann. Also das muss sehr, sehr hilfreich sein. Und auch moderne Heilkundige haben das getestet und sagen, also man kann da durchaus einen Versuch machen, wenn man eine chronische Darmentzündung hat oder chronische Magenprobleme hat, einen Versuch machen mit dem regelmäßigen Konsum von Kornelkirschenmus oder so, Darmkrankheiten zu heilen. Also das war alles Wissen, was die Leute früher gehabt haben und was heute verloren gegangen ist und was wir uns jetzt entweder durch das Befragen von alten Leuten, die es nur wissen, oder durch das Nachlesen wieder aneignen können. Und ich finde das sehr spannend.
Das Luxus ist natürlich, wenn man dann noch Gewährsleute hat, wie du gerade sagst, wenn man noch jemand wirklich fragen kann und es praktisch
genau.
auch gezeigt kriegt sogar.
Ja, genau. Nee, und dann ist es natürlich so, dass wir auf unser voriges schon angesprochenes Thema wieder kommen, den Frauen-30er, dass das ist ja gerade die Zeit zwischen Mitte August und Mitte September, jetzt mal grob gesagt, werden wir dann später noch genauer definieren, wo man sowieso geglaubt hat, dass die Natur dem Menschen wohlgesonnen ist und viel fruchtbarer ist, dass alles viel besser hält, dass alles in der Natur Entstandene seine Giftigkeit verliert. Und auch deswegen waren das so zentrale Wochen fürs Einmachen, Konservieren, in die Natur gehen.
Habe die Ehre, Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Brauchtumsexpertin von BR Heimat, der Dorothea Steinbacher. Dorothea, du hast es angesprochen, Frauen 30er. Den Begriff, den muss man wirklich erklären. Frauen 30er, 30, ein Zeitraum von 30 Tagen, kommt man nur drauf. Und was ist mit Frauen gemeint?
Die Frau bezieht sich natürlich auf die Mutter Gottes, auf Maria. Der Beginn des Frauendreißigers, Maria Himmelfahrt, am 15. August heißt ja auch Großer Frautag, weil es sich eben auch
Frobertag kenne ich es bei
genau,
uns ja in der Mundart.
Auf die, wie heißt es in der Mundart bei euch?
Also Frau, Frobertag.
Frobe,
ja.
Frobertag. Der große Frautag, genau, an Maria Himmelfahrt am 15. August, an dem der Legende nach die Maria leiblich, also mit ihrem Leib in den Himmel aufgefahren ist. Also es ist nicht so, dass sie gestorben ist und dann ist ihre Seele in den Himmel aufgefahren, sondern sie ist leiblich in den Himmel aufgenommen worden. Und das ist der Beginn des Frauendreißigers am 15. August und das Ende des Frauendreißigers ist ungefähr 30 Tage danach, am 12. September, das ist Mariennamen, wo es heißt, an Mariennamen sagt der Sommer Amen. Mhm. Das ist also quasi so eine Art Sommerende am 12. September, das sind jetzt nicht genau 30 Tage. Manche setzen das Ende des Frauendreißigers auch mit dem Datum am 14. September an, das ist der Kreuzerhöhungstag. Das ist also auch ein Tag, den man ein bisschen um die Ecke auf Maria beziehen kann. Manchmal heißt es auch, ja, eigentlich ist der kleine Frauentag das Ende des Frauendreißigers, da sind es aber dann sicher keine 30 Tage, das ist der 8. September. Das ist Maria Geburt. Und das heißt eben auch der kleine Frauentag. Also das sind drei.
Ach, da könnte man den Spruch Maria Geburt fliegen die Schwalben fort.
Genau, an Maria Geburt fliegen die Schwalben fort oder an Mariennamen kämen die Schwalben zusammen. Also das ist so der Zeitraum gewesen, wo die Zugvögel sich wieder auf den Weg machen. Früher zumindest, also mittlerweile bleiben ja auch sogar die Störche schon da. Also 8. September, 12. September oder 14. September mit dem Fest Kreuzerhöhung. Und das ist der Frauendreißiger. Und wie ich vorher schon gesagt habe, gilt diese Zeit als eine besonders fruchtbare Zeit, einfach weil die Mutter Gottes da vom Himmel aus ihre Hand drüber hält und dafür sorgt, dass die Menschen genug zu essen haben, dass die Natur fruchtbar ist und immer noch eine alte Bäuerin, die ich gut kenne, die tut immer noch Ohreikeucher, also Eier einkalken.
Aha.
In Kalk einlegen, das war die Methode, um Eier haltbar zu machen, weil die Hühner natürlich jetzt gut legen, es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt und es gibt genügend wunderbares Futter und zu picken und so weiter. Und die Hühner legen gut und dann fallen halt wahnsinnig viele Eier an und wenn man dafür keine Verwendung hat, dann hat man die früher in Kalk eingelegt. Und das macht die immer noch. Und dann sagt es besonders die 30. Ohr, also die Eier, die im Frauendreißiger gelegt werden, die 30. Ohr halten recht gut, die da mal Eikeucher.
Aha. Also muss ich dumm fragen, weil also schon zuerst hart kochen und dann nur einkalken oder wie?
Nein, die rohen Eier einkalken.
Aha.
Die rohen Eier einkalken, weil die kann ich ja hinterher dann zum Backen.
Also für alles Mögliche verwenden. Die,
genau.
Die harten kann man
ja. Die harten kann ich zur Brotzeit essen sozusagen.
Ja.
Aber die roh eingekalkten Eier, die kann ich ja dann zum Backen verwenden oder ich kann sogar Rührei draus machen oder so. Also die kann ich dann fast wie frische rohe Eier verwenden. Natürlich schmecken die nicht mehr so super wie ganz frische Eier. Aber das war halt die Methode, um Eier haltbar zu machen. Ansonsten kann ich, wie du sagst, nur hart kochen und beten, dass sie halten, sozusagen. Also viel kann ich da nicht machen. Genau, und die 30. Ohr waren also auch ein stehender Begriff für Eier, die angeblich besonders lang halten, wenn man sie einkalkt. Und der Frauendreißiger hat natürlich nicht nur dieser Zeitraum hat nicht nur eine Bedeutung für Natur und Einmachen und Konservieren, sondern hat natürlich auch kirchliche Feste nach sich gezogen. Gerade in den Marienwallfahrtsorten sind diese 30 Tage ab Maria Himmelfahrt der Höhepunkt im Jahr, was die Wallfahrten betrifft.
Es sind ja gleich drei Mariengedenktage damit drin, mit
genau.
Himmelfahrt und Geburt und Namen.
Genau, das sind drei drei der wichtigsten Mariengedenktage da drin. Und viele der Marienpatrozinien, also der Marienkirchen, haben ja ihr Patrozinium an Maria Himmelfahrt und feiern also dann 30 Tage lang mit täglichen Gottesdiensten, mit großen Wallfahrten. In München zum Beispiel Maria Rammersdorf was also lang vor den südlichen Toren von München lag, genauso wie München-Thalkirchen, da an der Isar. Und die feiern den Frauen-30er bis heute wirklich mit, ich glaube, jeden Tag eine Andacht oder eine Messe. Und in Ramersdorf gibt es den großen Ramersdorfer Marienwallfahrtsweg, der also jedes Jahr einmal im Zeitraum des Frauen-30ers wird der Ramersdorfer Wallfahrtsweg gegangen. Dieses Jahr ist es immer am Sonntag. Dieses Jahr ist es Sonntag, der 7. September. Und da treffen sie sich am Alten Bäder, also an der Peterskirche, mitten im Zentrum von München und gehen dann übers Isartor und über den Gasteig nach Maria Ramersdorf in die Heimatkirche sozusagen, wo also ein großer Gottesdienst dann gefeiert wird. Das ist der Ramersdorfer Wallfahrtsweg im Frauen-30er, heuer am 7. September. Und das geht um 8.30 Uhr los, wer mitgehen möchte. An der Peterskirche in München. Mhm. Und dann zieht man durch ganz München bis Ramersdorf.
Dorothea Steinbacher bei uns auf BR Heimat im Vormittagsratsch. Wir sind gerade bei Marienfesttagen, Mariengedenktagen im Frauen-30er.
Ja, und das Interessante ist nämlich, der Festtag Mariennamen am 12. September, das ist ja nun nichts, was irgendwie in der Bibel festgelegt ist oder so. So wie der Name, das Datum von Maria Geburt am 8.9. Das korrespondiert ja mit Maria Empfängnis am 8.12. Also da haben sie ganz genau gerechnet. 8.12. Empfängnis, also 8.9. Geburt.
Also muss man nochmal aufdröseln, Maria Empfängnis heißt Maria Empfängnis zwar bei ihren Eltern, also da geht es um Joachim und Anna.
Genau, ihre Mutter Anna hat quasi Maria empfangen am 8. Dezember und 9 Monate später pünktlich am 8.9. ist Maria Geburt, wird da gefeiert. Und der Tag Mariennamen am 12. September, der ist ja relativ willkürlich festgelegt. Aber da hat auch nicht irgendjemand irgendwann einmal gelost, sondern, sondern das war tatsächlich eine Schlacht vor Wien, die Türken dann vernichtend geschlagen hat, wo die Türken vernichtend geschlagen wurden. Also die Türkenbedrohung war ja über Jahrhunderte eine fürchterliche Gefahr.
Da haben wir Seeschlacht bei Lepanto irgendwie 1580 rum, ich weiß es nicht. Und ich weiß, auf das, was du gerade ansprichst, das dürfte wahrscheinlich 16, ich bringe es jetzt nicht ganz zusammen, 83 sein,
das war
vielleicht
1683.
Vor Wien.
Gut, setzen, ja, super. Nee, also die Türken standen zum ersten Mal vor Wien 1529 und dann kam Lepanto und dann kam endlich die finale Schlacht 1683 und das war eben der Sieg über die Türken bei Wien, der also eine jahrhundertelange schreckliche Belagerung und Belagerungsangst beendet hat. Und da sind's also, haben sie Maria angefleht vor dieser Schlacht, sie möge sie beschützen und sind also dann im Namen von Maria in die Schlacht gezogen und haben tatsächlich dann die Türken geschlagen. Und deswegen, und am Tag des Sieges, am 12. September, wurde dann der Tag Mariennamen eingeführt. Also für die ganze Kirche im 17. Jahrhundert. Erst hat man am Sonntag nach dem Tag des Sieges, am Sonntag nach dem 12. September Mariennamen gefeiert. Aber schon kurz drauf hat der nächste Papst dann diesen Namenstag der Maria für den Tag des Sieges, hieß es, am 12. September festgelegt. Und so feiern wir Mariennamen dann jetzt, also an dem Tag, an dem 1683 die Türken geschlagen wurden und diese Gefahr ein für alle Mal beseitigt war. Und deshalb ist Mariennamen am 12. September nach wie vor und den Tag Kreuzerhöhung, da wäre ja auch immer gefragt, Kreuzerhöhung.
Zu Maria nur kurz, ich habe es mal auch, wo ich mich vorbereitet habe, mal auf eine, für Mariensingen, für ein paar verbindende Worte zwischendrin. Deswegen bin ich bei der Seeschlacht von Lepanto, ist mir das jetzt auch in Sinn gekommen. Auch die mit päpstlicher Hilfe und mit päpstlichem Segen und Unterstützung und Rosenkränze. Aus heutiger Sicht hat man da natürlich schon Bauchschmerzen, wenn man Gedenktage mit solchen Schlachten verbindet aber sei es drum, ich wollte gerade sagen, manchmal tut es ganz gut, wenn man gar nicht so genau weiß, wo was dann herkommt.
Das stimmt, unbedingt. Also ich meine, da in Lepanto war ja der Don Juan d'Austria so federführend und daraufhin sind ja dann die Rosenkränze entstanden und der Rosenkranzmonat und so weiter. Also es wurde immer, also sehr, sehr oft in der Vergangenheit solche kirchlichen Festtage und solche auch Heiligen- und Marienverehrung tatsächlich mit militärischen Schlachten und ganz grausamem Gemetzel, muss genau, man auch Deutsch sagen. Genau, also das muss man
auf der einen Seite der Sieg, auf der anderen Seite genau. Natürlich ein generelles Blutvergießen damit verbunden. Aber gut, Entschuldigung, war mir nur gerade ein Anliegen, da kurz noch nachzuhaken.
Nee, du hast absolut recht. Und wie gesagt, 1683, wo die Türken da geschlagen wurden, da haben also vorher schon, gerade bezogen auf Ramersdorf, haben also Münchner eine 30-tägige Marienverehrung gestiftet quasi oder gelobt, wenn die Schlacht gelingt und wenn die Türkengefahr gebannt ist. Und tatsächlich kam es dann so. Und so ist auch in Ramersdorf der Frauen-30er gestiftet worden für alle Ewigkeiten. Und jetzt mittlerweile ist es ja schon, wie viel sind es jetzt, fast 350 Jahre ungefähr, plus minus, die der Frauen-30er in Ramersdorf zum Beispiel gefeiert wird.
Für Bayern natürlich auch bedeutsam, weil der Kurfürst Max Emanuel da ja auch siegreich mitgewirkt hat als Türkenbezwinger, wenn ich das richtig weiß.
Als Türkenbezwinger, genau. Wobei die Marienverehrung ja vorher schon, also durch seine Vorväter angelegt worden ist.
Ach so, Ferdinand also, Maria und sowas.
Ferdinand Maria und der Vater von Ferdinand Maria, also der Maximilian, der also vorher schon Anfang 17. Jahrhundert zum Beispiel die Mariensäule hat errichten lassen, weil die Schweden München verschont haben und so. Also das war, gerade der Dreißigjährige Krieg war da so ein Game Changer, würde man heute sagen, wo also Heilige angerufen wurden, weil man sie nicht mehr zu helfen hat, gewusst hat. Und wenn man dann verschont geblieben ist oder wenn die Bedrohung endlich vorbei war, dann hat man den Heiligen gedankt. Also da ist sehr viel Heiligenverehrung wieder in Schwung gekommen mit dieser Not im Dreißigjährigen Krieg und danach.
Weil du das Thema Kreuzerhöhung angesprochen hast, da sind wir auch, wenn ich es recht weiß, hat auch Auseinandersetzungen als Hintergrund. Aber das kriegen wir jetzt vor 11 nimmer erklärt. Da müssen wir jetzt warten nach den Nachrichten. Und Dorothea Steinbacher wird uns dann mitnehmen natürlich zum Metzgersprung in München. Und dann haben wir noch natürlich eine ganze Reihe Namenstage und Gedenktage zu beleuchten in der nächsten Stunde in unserem Vormittagsrat. Dorothea, Dankeschön. Bis gleich.
Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsrat. Vergangene Stunde haben wir ja schon was erfahren über den Frauen-30er. Wir haben ein bisschen geredet über Haltbarmachen von Lebensmitteln. Wir waren bei Mariengedenktagen, Himmelfahrt, Mariennamen und Mariengeburt. Und wir sind stehen geblieben bei der Kreuzerhöhung. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher.
Ja, grüß Gott zur zweiten Stunde.
Dorothea, wenn man vom Frauen-30er spricht, dann kommt man fast unweigerlich auch auf das Datum von der Kreuzerhöhung. Denn der Frauen-30er, das Ende dieses Zeitraums wird ein bisschen unterschiedlich definiert.
Genau, das sind, wie gesagt, 30 Tage ab dem 15. August, dem Maria-Himmelfahrtstag. Und die 30 Tage oder ungefähr 30 Tage enden am 12. September mit Mariennamen oder manchmal heißt es auch am 14. September mit dem Tag Kreuzerhöhung. Und dann sagen die Leute ja Kreuzerhöhung, was soll denn das sein?
Genau, und da muss man tatsächlich weit in die Kirchengeschichte zurückgehen, um mit dem Begriff was anfangen zu können.
Genau, und zwar so weit, bis wir in die Zeit von Kaiser Konstantin kommen, der ja das Christentum als erster, als Staatsreligion quasi installiert hat. Damit war die Zeit der grausamen Christenverfolgung vorbei. Also wir sprechen da so vom 3., 4. Jahrhundert. Und die Mutter von Kaiser Konstantin, die Helena, hat angeblich das echte, wahre Kreuz Christi gefunden, an dem er gekreuzigt wurde. Und hat es dann bergen lassen und Konstantin hat dafür gesorgt, dass es erhöht wird, dass es aufgestellt wird. Und das wurde dann vom Volk verehrt, als dann eben dieses aufgestellte, erhöhte Kreuz zur Andacht oder zum Besuch freigegeben war sozusagen. Also es ist eng mit Helena und ihrem Sohn Kaiser Konstantin verbunden. Und so wurde eben der erste Tag der Kreuzverehrung in der Geschichte der Christenheit ist der Tag, an dem dieses Kreuz, dieses wieder aufgefundene, angeblich echte Kreuz erhöht wurde. Das hat natürlich dann jahrhundertelang Folgen gehabt, weil also angeblich echte Kreuzsplitter sich in die ganze Welt verbreitet haben. Aber das ist ein anderes Thema, dass man aus diesen vielen Kreuzsplittern viele Kreuze bauen könnte. Aber da sind natürlich auch Splitter dabei, die angeblich mit dem echten Kreuz nur berührt wurden und da ist der Segen dann übergegangen und so weiter. Das ist der Kreuzerhöhungstag am 14. September. Auffindung des Kreuzes durch Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin.
Markiert unter anderem das Ende dieses Zeitraums Frauen-30er. Was jetzt von der Begrifflichkeit mit Frauen zu tun hat, Frauen-30er zum Beispiel und ein anderes Beispiel, aber auch in dieser Zeit Altweibersommer. Ich wusste es schon mal, vielleicht geht es den Hörerinnen und Hörern ähnlich. Es kommt ja alle Jahre wieder, dieses nicht ganz so charmante Wort vielleicht, Altweibersommer, aber darum bist du da, um das nochmal zurechtzurücken und aufzuklären, was es damit auf sich hat.
Ja, also der Altweibersommer meint, sagen die Etymologen, also die Sprachforscher, die die Herkunft der Wörter verfolgen, Altweibersommer halt vermutlich im Ursprung nichts mit den Weibern zu tun, sondern mit Weben. Mit Altweibersommer bezeichnet man ja sowohl die Zeit im Spätsommer, wo es so ist wie jetzt eigentlich. Eigentlich hätten wir ja gerne ein bisschen Hochsommer, aber es ist schon sehr spätsommerlich. Es ist ein mildes Licht, es ist immer noch warm. Wunderbare Zeit, um am Berg zu gehen. Die Blätter verfärben sich langsam. Also es ist nimmer Hochsommer, es ist aber auch noch nicht Herbst. Es ist der Altweibersommer und im Altweibersommer fliegen Spinnenfäden umher. Und das sind eben tatsächlich kleine Spinnen, die so Fäden spinnen, die dann mehr oder weniger in der Luft rumschweben und sich auf Pflanzen und Sträucher legen und da dann mit im Tau so glitzern, wunderbar im Sonnenlicht, die sich aber auch auf die menschlichen Haare legen können, wenn man da irgendwo unterwegs ist, wo solche Spinnenfäden rumschweben. Und das ist natürlich mit viel Legendenbildung verbunden gewesen, dass man gesagt hat, das sind Göttinnen, die da weben und die Fäden schweben in der Luft umeinander. Das sollte Glück bringen, wenn also diese Göttinnenfäden einen erreichen und sich auf einen legen. Oder es hat auch geheißen, dass die Mutter Gottes Maria, die am 15. August ja in den Himmel aufgenommen worden ist und bei der stürmischen Himmelfahrt, hat man sich vorgestellt, haben sich Fäden aus ihrem Mantel gelöst und die schweben jetzt langsam herunter auf die Erde und natürlich bringt es auch Glück, wenn so ein Faden aus dem Mantel Marias sich auf einen legt. Also mit Altweibersommer bezeichnet man sowohl diese Zeit des milden Spätsommers als auch diese Fäden, diese Spinnenfäden.
Wie du das gerade so erzählt hast und auch ein bisschen dazu gestikuliert hast, kam mir gerade in den Sinn, wir reden hier von christlichen Vorstellungen und es mag aber an dieser Stelle auch erlaubt sein, einen Blick nur weiter zurückzuwerfen in die antike Mythologie bei den Römern oder auch bei den Griechen, wo ich immer wieder fasziniert bin, wenn man da irgendein Kapitel aufschlägt um Zeus herum oder um die ganzen Göttergeschichten, mit welcher Fantasiekraft und Ausgestaltungskraft aus der Zeit die Geschichten stammen, um sich irgendwelche Phänomene, Naturerscheinungen oder was auch immer zu erklären mit einer großen Kraft der Bilder und einer Bildersprache. Und das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, wenn man sich vorstellt, was bei Maria Himmelfahrt alles sich zugetragen haben mag, sodass zum Schluss so ein Bild für den Altweibersommer auch entsteht.
Ja, mit den Fäden, die sich aus dem Mantel gelöst haben. Gell? Also ich finde das auch schön, wie dann solche Legenden, was man sich ja auch nicht vorstellen hat können. Ich meine, früher hat man den Leuten vielleicht erzählen können, dass die Maria, weil sie die Mutter Gottes ist und sowas Ungreifbares ist, dass die leiblich in den Himmel aufgefahren ist. Aber dann, das hat man sich halt nie vorstellen können. Es hat immer geheißen, das musst du halt glammen. Und dann haben die Leute es vielleicht auch geglaubt, weil ihnen nichts anderes übrig geblieben ist. Naja, und dann ist die Fantasie angesprungen. Dann haben sie sich vorgestellt, okay, die steht jetzt hier bei uns unten auf der Erde, hat ja da schließlich ein Kind gekriegt und überhaupt. Und da gibt es ja und die Krippen und kennt man ja. Und irgendwann ist sie dann aufgefahren in den Himmel. Und dann lösen sich halt Fäden aus ihrem Mantel. Dann gibt es ja wunderbare Bilder. Das ist das Tolle, dass wir über die Jahrhunderte Gemälde und Zeichnungen haben von Künstlern, die diese Legenden, die man, wie man sich das so überlegt hat, wie man sich das vorgestellt hat, die das dann bildlich festgehalten haben, sodass wir das nachvollziehen können, wenn wir ins Museum gehen.
Wo das eine wunderbare künstlerische Umsetzung auch erfahren
ja, hat. Dann. Ja, dass wir das ja auch noch wissen. Da gibt es ja zum Beispiel die Legende von der Gürtelspende Marias, wo die am 15.8. da in den Himmel aufgefahren ist, kam dann, und die Jünger haben es ja beobachtet, wie die da auffährt, und nur der Thomas war wieder mal nicht da, der ungläubige Thomas, der war ja schon immer so ein bisschen das schwarze Schaf und hat nichts geglaubt und wollte ja damals schon bei, wo der Christus doch erschienen ist, seine Hand in die Seitenwunde legen, weil das nicht geklappt hat. Und dann hat er den Kollegen Jüngern auch nicht geglaubt, dass Maria da in den Himmel aufgefahren ist. Und hat gesagt, das glaube ich nicht. Und das hat die Maria offenbar gehört, weil sie ja gerade noch am Auffahren war. Und hat dann als Beweis, dass sie jetzt da gerade dabei ist, in den Himmel aufzufahren, ihren Gürtel gelöst von ihrem Kleid und hat den nach unten gereicht zu dem ungläubigen Thomas, damit er das glaubt. Das ist die sogenannte Gürtelspende der Maria. Und da gibt es ganz viele Gemälde, die zeigen, wie die Maria gerade so am Abheben ist, wie so eine Rakete. Und unten stehen die Jünger und schauen so nach oben. Und der Thomas hat so seine Hand nach oben gereckt. Und die Maria lässt noch so einen Gürtel runter. Auch dieser Gürtel ist teilweise ein Ledergürtel mit Schnalle, so wie wir uns das jetzt vorstellen. Teilweise ist es so eine Art Kordel, wie sie wohl früher gehabt haben. Und es hat dann dazu geführt, dass in verschiedenen Heiltumsschätzen, ich glaube sogar in Andex, auf jeden Fall in Aachen oder Maastricht oder so, der echte Gürtel der Maria zu besichtigen ist. Also was das dann für Folgen gehabt hat, diese Vorstellungswelt, wie das geht, wenn jemand, der als Mensch auf der Erde lebt, dann plötzlich in den Himmel auffährt oder so. Auch Christus ist ja auch aufgefahren, da gibt es auch Gemälde, wo man dann die Jünger sieht, wie sie auf der Erde stehen und nach oben schaut. Und oben am oberen Bildrand sieht man nur noch ein paar Füße, weil der Christus ja gerade schon ganz oben ist und nur noch die Füße sieht man. Also das ist dann teilweise etwas, was wir einfach lustig finden. Aber das ist diese bildlich umgesetzte Vorstellungswelt der Menschen früher.
Habe die Ehre der Vormittagsratsche auf BR Heimat mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Dorothea, ich habe gesagt, jetzt kommt der Metzgersprung. Der Metzgersprung, das weiß man nicht sofort, was sich dahinter verbirgt. Da muss man aus München sein. Und auch da ist es eine Rarität. Nur alle 3 Jahre findet dieses Ereignis am Marienplatz statt.
Ja, nur alle 3 Jahre. Und das ist ganz was Besonderes. Also da glaubt man sich entweder um Jahrhunderte zurückversetzt oder man wundert sich sehr, weil der Metzgersprung, kurz gefasst, besagt nämlich, dass die Metzger Gesellen und Gesellinnen in den Fischbrunnen springen, und zwar aus Anlass ihrer Freisprechung, der Beendigung der Lehrzeit.
Jetzt könnte man meinen, das ist irgendwie ein übermütiges Ritual aus der Neuzeit, aber so ist es wohl nicht, gell?
Es ist ein übermütiges Ritual, also es ist schon älter. Angeblich hängt es mit der Pestepidemie zusammen, 1517, aber vermutlich ist es tatsächlich schon älter. Das war ja früher in vielen Berufen üblich, dass die Gesellen nach ihrer Lehrzeit freigesprochen wurden mit einem besonderen Fest oder mit einem besonderen Ritual. Ganz oft ging es um Untertauchen oder irgend sowas, ja. Und bei den Metzgern in München ist es ganz was Besonderes. Die haben nämlich dieses Ritual erstmal bis in die heutige Zeit gerettet. Und zweitens an einem Ort, an dem sie auch tatsächlich in einem Denkmal festgehalten sind, was viele Leute gar nicht wissen, nämlich am Fischbrunnen.
Also direkt vorm Rathaus.
Direkt vorm Rathaus, Fischbrunnen am Marienplatz, den kennen wir alle, weil wenn man sagt, wo trifft man sich, treffen wir uns am Fischbrunnen. Ja. Oder man kennt den Fischbrunnen, weil da das Geldbeutelwaschen also am Aschermittwoch stattfindet. Aschermittwoch und so. Also der Fischbrunnen da so an der Ecke vom Marienplatz, den kennt man. Und da findet dieser Metzgersprung statt. Und das ist heuer, also es findet nur alle 3 Jahre statt, hast du eh schon gesagt, heuer am 14. September. Und das geht so, dass es natürlich einen Festumzug gibt. Dann gibt es einen Gottesdienst im Alten Bäder. Und dann ziehen die vom alten Bäder wieder zurück auf den Marienplatz, diese Gesellen und wer dann sonst noch mitgeht. Und am Marienplatz wartet man noch, bis das Glockenspiel um 12 Uhr fertig ist, damit man da nichts durcheinander bringt. Und dann fangen diese Festivitäten an. Das Besondere ist unter anderem, wie die angezogen sind, diese Gesellen und Gesellinnen. Das sind also Metzgergesellen und Metzgergesellinnen, die tatsächlich ihre Lehrzeit auch real beendet haben und damit jetzt dieses Ereignis feiern, dass sie jetzt Gesellen sind. Und was sie anhaben, das sind Oberteile, die ganz dicht mit Kälberschwänzen benäht sind. Also da, die haben tatsächlich, jeder hat, ich weiß nicht, jetzt mal auf den ersten Blick, ich habe ein Foto in unserem altbayerischen Festtag und Brauchtumskalender drin. Wer den hat, der soll da mal reinschauen, dann sieht man, wie die ausschauen. Die haben Oberteile, die dicht an dicht mit so richtig runterhängenden Kälberschwänzen bestückt sind. Die waren früher echt, jetzt sind es nicht mehr echt, Gott sei Dank. Mhm. Also es ist nicht mehr ganz so, dass man sich wundert. Und die haben da so einen Schlegel in der
also
Hand.
Also um das körperfüllend und körperausfüllend zu machen, sind es ja ein Haufen Kälberschwänze, die man um sich rein muss. Ja.
Also so auf den ersten Blick würde ich sagen, jeder hat da so 20 bis 40 Kälberschwänze vorn und hinten an den Oberteilen hängen. Und jeder hat da so einen weiß-blauen Schlegel in der Hand, wie so Metzger den in der Hand haben oder gehabt haben. Und dann springen die tatsächlich in den Fischbrunnen.
In der ganzen Montur.
In der ganzen Montur springen die in den Fischbrunnen. Da ist natürlich auch Wasser drin. Also es ist nicht so, dass das etwas Unwässriges wäre oder so. Und da kann man nur hoffen, dass es ein bisschen warm ist im September, wenn die da komplett reinspringen. Und dann spritzen die aber alle Umstehenden an und nass. Und früher war es so, dass dann diese Metzgergesellen, die da im Fischbrunnen eh schon nass sind, dann haben die nur so Schaffeln in der Hand gehabt, also so kleine Fässlein, Schaffeln, sagt man auf Bayerisch, ja. So kleine Schaffeln in der Hand gehabt und haben da Wasser rausgeschüttet auf alle Umstehenden. Es gibt da alte Drucke und alte Grafiken, wo man also zeigt, wie besonders Kinder natürlich möglichst nah hingehen und sich trauen und dann vollkommen nass gespritzt werden. Also das ist ein riesen Auflauf an diesem Metzgersprung schon seit Hunderten von Jahren. Und heutzutage ist es auch noch so. Früher haben es dann noch Äpfel und Geldmünzen und Nüsse in die Menge geworfen. Also das war ein Riesenfest und alle sind am Marienplatz gekommen. Und der Marienplatz hieß ja bis vor kurzem hieß er Schrannenplatz, muss man auch sagen. Das war ein zentraler Marktplatz. Mhm. Der zentrale Marktplatz in München, die Schranne. Die Schranne ist ja etwas, wo vor allem Getreide verkauft wurde, aber ein allgemeiner Marktplatz. Also in Salzburg zum Beispiel gibt es immer noch einen Schrannenmarkt auf dem Platz vor der André-Kirche jeden Donnerstag, sehr zu empfehlen. Gibt es feine Sachen. Also die Schranne kennt man.
Mal gut, in München sozusagen wieder aufgebaut, so in der Hälfte, diese Schrannenhalle südlich vom Viktualienmarkt. Aber natürlich nicht mehr in der, also mit dem alten Eisengussgestänge, wenn ich es richtig weiß, aber natürlich nicht mehr in der originalen Nutzung.
Ist keine Markthalle mehr, ja, ja. Genau. In Wasserburg gibt es auch noch eine Schranne. Und so, also der Name Schranne hat früher jahrhundertelang zum Marienplatz gehört und jetzt heißt er Marienplatz. Und diesen Metzgersprung, da heißt es, von der Erklärung her ist aber wahrscheinlich eine Legende, dass der aufgekommen sei nach der Pestepidemie 1517, gleichzeitig mit dem Schäffler-Tanz.
Ach, so lange schon. Also jetzt nichts mit dem 30-jährigen Krieg zu tun, sondern noch viel früher sogar.
Noch früher, mit dieser Pestepidemie Anfang des 16. Jahrhunderts, wo angeblich ja auch der Schäffler-Tanz entstanden ist, weil es ja heißt, die Schäffler und die Metzger hätten also nach dieser bedrohlichen Pestepidemie die Menschen, die sich ängstlich in ihren Häusern versteckt hielten, wieder hervorgelockt, indem sie irgendwie lustige Dinge getrieben haben, die Schäffler mit Pfeiflein und Tänzen und die Metzger mit
und
ihren
haben wieder Leben
lustigen
in die Stadt gebracht,
genau,
ja.
Umzügen und dann sind die Leute herausgekommen und haben das gesehen. Dann haben aber die Nürnberger, was den Metzgersprung betrifft, Einspruch gehalten und haben gesagt, na, der Metzgersprung ist in Nürnberg entstanden. Und zwar durch eine ganz eigenartige Geschichte. Da hätte es eine Verschwörung gegen Kaiser Ludwig den Bayern gegeben und zwei im Brunnen versteckte Metzgerburschen hätten das belauscht und hätten das dann vereitelt, den Anschlag. Aber Ludwig der Bayer ist ja dann sowieso im Puch auf der Bärenjagd gestorben. Also der war dann sowieso bald verstorben und der Brauch ist in Vergessenheit geraten. Und dann seien zwei Metzgergesellen aus Nürnberg nach München gekommen und hätten den Brauch nach München getragen. Also der ewige Kampf Nürnberg-München. Jedenfalls jetzt gibt es den Metzgersprung in München alle drei Jahre, dieses Jahr eben wieder.
Wagt die Volkskundlerin Dorothea Steinbacher da eine Einordnung, wer jetzt recht hat, oder lässt du es im Raum stehen?
Misch ich mich nicht ein mit unserem Franken-Problem. Es mag so sein, es lässt sich nicht nachprüfen, weil da keine Dokumente mehr da sind, zumindest keine, die mir bekannt sind. Aber was ich noch sagen wollte, was ich sehr interessant finde, wer am Marienplatz unterwegs ist, soll sich mal den Fischbrunnen genau anschauen, weil der Fischbrunnen nämlich super spannend ist. Der war im 19. Jahrhundert, in den 1880er Jahren, als er angefertigt wurde, oder neu gemacht wurde, war der viel höher in der Mitte von dem Denkmal her. Und das war tatsächlich ein Denkmal aus Bronzeguss, was dem Metzgersprung gewidmet war. Und im 1944, in der schlimmen Bombennacht von München, ist auch der Fischbrunnen in Mitleidenschaft gezogen worden. Und da sind viele Figuren kaputt gegangen. Früher war der dreistöckig. Da waren in der unteren Etage vier Metzgergesellen mit einem Schaffel, die da Wasser, wo das Wasser aus den Schaffeln rauskam. Und in der nächsten Etage waren vier kleine Buben, die musiziert haben mit Blasinstrumenten und Flöten. Und ganz oben stand ein Obermetzgergeselle, der den Becher erhoben hat auf den König oder jedenfalls irgendwie die Obrigkeit getrunken hat. Und der war aber den Metzgergesellen gewidmet, der Fischbrunnen, hieß aber trotzdem Fischbrunnen, weil, als das noch der Schrannenmarkt war am Marienplatz, die Fischhändler in dem Brunnen ihre Fische untergebracht haben, damit die Fische nicht abnippeln, bevor sie verkauft werden, haben die tatsächlich in so durchlässigen Körben ihre Fische im Fischbrunnen gelagert. Aha. Zum Verkauf, da wurden ja die lebendigen Fische verkauft. So, und dann in der Bombennacht 1944 ist der Fischbrunnen ganz arg zerstört worden. Es sind nur noch drei Metzgergesellen von der unteren Etage des Brunnens übrig geblieben, also Bronze, ne? Mhm. Ja. Und drei Flöte spielende Buben von der mittleren Etage übrig geblieben. Und dann wurde ein neuer Brunnen beauftragt, mit den alten Resten den zu machen. Und deswegen ist er jetzt viel niedriger. Unten sind die drei Metzgergesellen, und wenn man sich die einmal genau anschaut, dann sieht man heute noch, dass die so stilisierte Kälberschwänze an ihren Oberteilen haben. Also die haben so fellartige Teile. Fischbrunnen anschauen und schaffeln aus ihren Schaffeln da das Wasser raus. Oben hat man jetzt einen neuen Fisch drauf gemacht, um dem Fischbrunnen Namen Rechnung zu tragen. Und die drei übrig gebliebenen Flöte spielenden Buben, die hat man am Karlstor angebracht.
Aha.
Und zwar auf der Stachusseite. Also wenn man durch die Fußgängerzone geht Richtung Stachus. Und dann auf der Außenseite Richtung Stachus hat man die drei Flöte spielenden Buben auf so einem Podest angebracht. Und drunter ist eine Gedenktafel für den Herbert Jensen, hieß der, der die Fußgängerzone initiiert hat. Und da spielen diese drei bronzenen Flötenspieler zu seinen Ehren. Also das ist die Geschichte vom Fischbrunnen, die ich auch sehr spannend finde. Am 14. September findet dort in München der Metzgersprung statt.
Und wir haben vorher geredet über den Metzgersprung in München am 14. September, Dorothea, und ja, gleich drauf geht die Schule los.
Da sind die schönen Sommerferien vorbei und dann geht die Schule wieder los. Und dann fragt man sich, seit wann wir eigentlich überhaupt in die Schule gehen müssen. Seit wann gibt es in Bayern eine Schulpflicht?
Das wäre eine Preisfrage jetzt, ja. Ich weiß es nicht.
Ich wusste es auch nicht auswendig. Ich habe nachgeschaut. Ich gestehe es, 1802 schon. Also ich kenne ja viele Berichte von diesen Kameralisten, von diesen Staatsbeamten, die ausgeschickt wurden, um dann immer zu berichten, wie es denn auf dem Land so zugeht und so. Und da gibt es auch Berichte über Zustände in den Schulen. aber eher aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ganz katastrophal sind. Und da kann man sich dann erst vorstellen, wie das ganz am Anfang der Schulpflicht war. Da muss ja noch viel katastrophaler gewesen sein. 1802 wurde nämlich einfach die Schulpflicht eingeführt, weil die mit der Aufklärung natürlich festgestellt wurde, das Volk muss zumindest lesen, schreiben und rechnen, in Grundzügen lernen, weil sie Angst gehabt haben, die einen haben Angst gehabt, dass die Revolutionen vom ungebildeten Volk ausgehen und die anderen haben Angst gehabt, dass die Revolutionen vom gebildeten Volk ausgehen. Aber irgendwann haben sich die durchgesetzt, die eine Schulpflicht gefordert haben. Und dann wurde also 1802 die Schulpflicht in Bayern eingeführt. Aber am Anfang gab es natürlich keine Infrastruktur dafür. Also da gab es keine Schulgebäude, da gab es keine geregelte Lehrerausbildung, gar nichts. Und das war noch viele Jahrzehnte, hat es noch angehalten, dass jeder sich melden konnte, wer Lehrer werden wollte. Und da haben sich natürlich viele Gestalten gemeldet, die keinen Job gehabt haben und die irgendwie ein Auskommen gesucht haben. Und wenn es noch so rar war, weil die Lehrer nämlich früher kein staatliches, also früher in den Anfängen, kein staatliches Gehalt bekommen haben, sondern die haben von dem Schulgeld gelebt, was die Eltern zahlen mussten. Und viele Eltern sind natürlich dieser Schulpflicht nicht nachgekommen, haben die Kinder in die Schule geschickt. Einerseits, weil es Schulgeld haben zahlen müssen und zweitens, weil es die Kinder als Arbeitskraft gebraucht haben.
Zu Hause in einem Agrarland wie Bayern.
Genau. Andererseits gibt es natürlich aber später, 100 Jahre später, aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts, also die 1910er, 20er Jahr ungefähr, gibt es ein Dokument aus Berchtesgaden, wo dann beschrieben wird, Zitat, die Kinder haben oft stundenweit Wege zu machen, trotzdem ist der Schulbesuch ein sehr guter, heißt es da schon. Die Eltern selbst sorgen dafür, denn sie sind froh, für einige Stunden von den Kindern in ihren häuslichen Verrichtungen nicht gestört zu werden. Also so ähnlich wie es heute ist, da hat sich das dann 100 Jahre später nach Einführung der Schulpflicht, hat sich das Ganze ein bisschen etabliert. Da gab es dann Schulgebäude, da gab es eine Lehrerausbildung und so weiter. Es war gerade in Berchtesgaden mit diesen ganz verstreuten Einödhöfen und Knotschaften, wo die Kinder sehr weit gehen mussten und wo es sehr kalt war. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber diese Einführung der Schulpflicht 1802, die hat dann dazu geführt, dass da irgendwer sich als Lehrer gemeldet hat, die also gerade mühsam selber buchstabieren konnten und mit Mühe vielleicht ein bisschen rechnen konnten oder so. Das waren teilweise Leute, die auch undiszipliniert waren, die getrunken haben, die halt einfach keine Arbeit und kein Auskommen gehabt haben und haben gedacht, da wäre ich halt Lehrer. Und in den Anfängen wurden die auch genommen. Und dann wurde der Unterricht gemacht oder veranstaltet in dem Wohnhaus dieser Menschen. Ja, das waren dann teilweise Weber oder so Chlorheisler oder Leute, die halt so nebenbei eine kleine Landwirtschaft gehabt haben, weil die Lehrer, wie gesagt, schlecht verdient haben. Die haben alle nebenbei noch Obstbäume gehabt. Es gibt der berühmte Pomologen unter den Lehrern, also der Corbinian Eigner, der dann Obstbäume, Bäume gezüchtet hat, Äpfel gezüchtet hat und so weiter. Da gibt es dann Berichte aus den 1840er, 50er Jahren von den Beamten, die die Schulen besichtigt haben, um dann in München oder in der Residenzstadt Bericht zu erstatten, die dann berichtet haben, dass also es gibt einen Schulraum, der aber auch noch der Wohnraum der Lehrersfamilie samt Kindern ist, wo dann dicht gedrängt irgendwo die Kinder sitzen und stehen und so und wo ein einziges Öflein drin ist, was also auch noch raucht und relativ wenig Wärme verbreitet, wo dann an einen Bericht erinnere ich mich, die Hühner in dem Raum untergebracht sind, weil die im Winter natürlich reingeholt werden und da ist dann so ein Loch im Boden mit einem Gitter drauf und da sind die Hühner drin, die also dann regelmäßig für die Belustigung der Kinder sorgen und so weiter. Und dann hat man versucht, das Ganze ein bisschen in geregelte Bahnen zu bekommen, Schulgebäude zu bauen, eine Lehrerausbildung zu installieren und das musste natürlich finanziert werden. Und das war genau die Zeit von König Ludwig I. am Anfang, die Zeit, die ja jetzt durch die Bayerische Landesausstellung in Regensburg im Übrigen beleuchtet wird.
Also von wegen Thronjubiläum 1825.
Thronjubiläum, genau, 200 Jahre Thronbesteigung von Ludwig I. Und das war natürlich vorher die Zeit der Säkularisation, wo viele Klöster aufgehoben wurden, wo Kirchen zerstört wurden und so. Und Ludwig I. hat dann da für viele segensreich eingegriffen, indem er die Klöster wieder zugelassen hat, indem er viele Kirchen auf Bitten der Bevölkerung vom Abriss bewahrt hat. Und zum Beispiel auch auf der Fraueninsel durften dann die Nonnen wieder die im Kloster wohnen und ihren Klosterbetrieb weitermachen. Aber er hat ganz klug gesagt, die Bedingung dafür ist, dass sie schulen, dass sie unterrichten müssen, dass sie Schulen einrichten müssen in ihren Klöstern. Mhm. Und das war nicht nur jetzt mal ein Beispiel auf der Fraueninsel in dem Kloster so, sondern es war in vielen Klöstern so, so sind diese Klosterschulen entstanden, dass das so ein Deal war, würde man heutzutage sagen. Mhm. Diese Klosteraufhebung durch die Säkularisation wurde teilweise rückgängig gemacht. Ich meine, viele Klostergebäude waren schon abgerissen und kaputt und zerstört und so, aber viele Klöster, einige Klöster wurden dann wieder zugelassen unter der Auflage, dass sie Schulen einrichten. Und so ist, und die Nonnen waren natürlich, weil das viele adelige Frauen waren, ebenso wie die Mönche, viele adelige Söhne waren, die da in den Klöstern waren. Die waren gebildet und konnten ihr Wissen auch weitergeben als Lehrerinnen, auch wenn sie nicht, und Lehrer, auch wenn sie nicht speziell ausgebildet waren. So entstanden viele Klosterschulen, nicht alle. So entstanden viele Klosterschulen und so wurde am Anfang ein bisschen dagegen gearbeitet, gegen diese Finanzierungslücke, wo man eben keine Schulen und nichts hatte. Mhm. Und dann erst allmählich wurden Schulhäuser eingerichtet, wurde die Besoldung der Lehrer verbessert und das Ganze und die Infrastruktur geschaffen, die wir heute zum Teil noch haben und die aber auch heute verbesserungswürdig ist.
Dorothea, du hast noch eine kleine Anekdote aus alter Schulzeit mitgebracht.
Ja, ich mag einfach die Geschichte so gern. Die ist so nett, die stammt von 1864 und die hat der Pfarrer Josef Schlicht aufgeschrieben, der viele so volkskundliche Dinge aufgeschrieben hat, die er erlebt hat. Und da schreibt er eben, zum Schulanfang 1864 kam der kleine Gemeindehaus Benno aus dem Isartal. Das heißt, das ist offenbar eine sehr arme Familie, weil es im Gemeindehaus, im Armenhaus gelebt hat. Und der hat also, beklagt er, keine grundbrave Erziehung gehabt und hat also echt Angst gehabt, weil der Kobratter ist dann gekommen, also der Hilfspfarrer, und hat ihn freundlich angesprochen und der Beni ist total entsetzt unter die Bank gekrochen und hat gesagt, ich sag das da, gehen wir nicht her. Und nach einigen Tagen, schreibt er, ist es dem Kobratter gelungen, Bennos Vertrauen zu gewinnen. Er setzte sich zum Benno, schlug ihm die Bilderbibel auf und legte ihm das Schöpfungsbild vor. Dabei gab es folgendes Zwiegespräch. Kobratter, nach dem Löwen, Tiger, Hirsch, Hasen und Reiher deutend, was ist das? Und der Beni, das sind Viecher. Und der Kobratter zeigt auf Adam und Eva, und wer ist das? Der Beni, das sind Leid. Und der Kobratter zeigt auf Gott Vater, und was ist denn das? Und der Beni, das ist ein neues Mannerleid. Und der Kobratter deutet dann zum Schluss auf die geflügelten Engel ringsum und sagt, und was ist denn das? Und der Beni stutzt und trat die Engel hin und trat her und dann sagt er, das sind Spatzen. Und das finde ich so nett.
Die geflügelten Wesen, ja.
Die geflügelten Wesen.
Da muss er sich eine Zeit lang mit dem Kobratter unterhalten, dass das dann das nächste Mal ein bisschen anders ausfällt.
Genau.
Ja, Kobratter wäre an dieser Stelle jetzt vielleicht auch noch bei uns unterstützend, könnte mitwirken, denn wir müssen uns noch ein bisschen um Heiligen beschäftigen, Dorothea, oder mit Heiligen beschäftigen, die in nächster Zeit ihre Gedenktage haben. Ja. Tu doch noch ein bisschen was rauspicken. Was,
ja, da müssen wir wirklich picken, weil jetzt haben wir nur eine Viertelstunde und hätten noch so viele schöne Heilige. Aber wir haben ja schon öfter gesagt, wir brauchen nur 2 Stunden drauf. Aber der erste im September, der Namenstag hat, ist der heilige Ägidius, den heutzutage nimmer viele Leute kennen, weil der Vorname Egid, wie zum Beispiel bei Egid Quirin Asam, wo der Herr Asam seinen Malersohn Egid Quirin getauft hat. Da war der Egid nur ein ganz gewöhnlicher, normaler Vorname, gebräuchlicher Vorname. Und heute ist der Ägidius am 1.9. quasi der erste Herbstheilige. Ist nämlich der Heilige, der für den Wald zuständig ist und auch für die Jagd, für die wilde Natur. Und die Geschichte vom Ägidius ist die, dass er quasi missionierend unterwegs war als Einsiedler, Mönch, und ist dann im Wald geblieben Und er wurde dann von einer Hirschkuh mit Milch genährt, angeblich. Und da dabei durch diese Legende entstand das eigenartige Patronat, dass der Ägidius der Patron der stillenden Mütter ist, zum Beispiel.
Aha.
Weil er der Legende nach von einer Hirschkuh im Wald genährt wurde. Er ist aber auch der Patron der Menschen, die sich verlassen und einsam und bedrängt fühlen. Also der Ägidius hat viele Patronate. Und er ist auch einerseits der Patron der Jagd, aber andererseits angeblich der erste Jagdgegner, wird jetzt immer behauptet, weil es nämlich eine Geschichte gibt, dass er von der Hirschkuh im Wald kam dann der König oder Kaiser daher und wollte die Hirschkuh schießen. Und Ägidius hat sich schützend vor den Hirsch geworfen und wurde dann von dem Pfeil getroffen, hat also die Hirschkuh geschützt. Und wollte die Jagd verhindern. Das wird also als Jagdgegner ausgelegt heute. Er ist aber Gott sei Dank an dem Pfeil nicht gestorben. Aber der Monarch war zutiefst erschrocken und wollte sich bei Ägidius entschuldigen und hat ihm dann gestattet, ein Kloster aufzumachen. Und so entstand ein Kloster in Südfrankreich, wo sich das Ganze zugetragen hat. Und nachdem der Ägidius in Südfrankreich nicht Ägidius heißt, sondern Saint-Gilles, mit G-I-L-L-E-S geschrieben, also Saint-Gilles,
aha,
ist dort das Kloster Saint-Gilles entstanden, die Abbaye Saint-Gilles, und ist auch von Südfrankreich dann zu uns nach Mitteleuropa und weiter nach Osten die Verehrung des heiligen Ägidius gelangt. Und in Niederbayern zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, der Egid Quirin Asam, der Egid war bei uns der Name, und in Niederbayern gab es ein kleines Kapellchen, das hieß St. Gilg im Moos. Das war eine kleine Kapelle im Sumpf, St. Gilg im Moos. Und da hat es eine Wallfahrt hingegeben, der St. Gilg, das war der Ägidius. Und dann irgendwann hat man die Kirche abgerissen, weil das war so sumpfig und moosig und so weiter. Aber diese Wallfahrt lebt weiter in einem Jahrmarkt, der heutzutage wie eine Mischung aus Jahrmarkt und Volksfest daherkommt, nämlich der Gillamoos.
Mhm.
Und das ist auch die Erklärung dafür, warum es der Gillamoos heißt und nicht das Gillamoosfest oder so ähnlich, sondern der Gillamoos, weil es nämlich der Gilg am Moos ist, also der Ägidius am Moos, der dem Ganzen zugrunde liegt. Und das Gillamoosfest ist also das Fest, der Hallertau heißt das Volksfest, aber Volksfest darf man nicht sagen, weil es ein Jahrmarkt ist. Der Hallertau, das sind über 150 Warenstände, also das ist ein wirklicher Jahrmarkt, aber auch mit Fahrgeschäften und Bierzelten und einem Haufen Vergnügungen. Das dauert heuer vom 4. September bis zum 8. September. Und das Besondere ist, dass am Gillamoos auch die Politprominenz auftritt.
Genau, also das hat sich ja da sehr zu einem Politiker-Auftrittsplattform entwickelt.
Genau, und zwar nicht nur von der alles beherrschenden Partei, sondern alle Parteien sind vertreten. Und zwar parallel. Also die sprechen parallel in verschiedenen Gaststätten oder in den Zelten da eben. Also das sind von rechts bis Mitte und links alles vertreten. Und zwar wirklich nicht nur die bayerische Politprominenz, sondern auch bundesdeutsche Politprominenz ist da vertreten. Also das ist so eine Art herbstlicher politischer Aschermittwoch oder so ähnlich. Also da darf man gespannt sein rund um den Gillamoos in Niederbayern, bei Abensberg im Übrigen, wer nicht weiß, wo das ist. Bei Abensberg im Niederbayern, der Gillamoos vom 4. September bis 8. September. Und das geht zurück auf den heiligen Ägidius, der am 1. September seinen Namenstag feiert. Und unter anderem, eben, ich finde das so faszinierend, ein Mann, der Patron der stillenden Mütter ist, weil er von einer Hirschkuh mit der Milch genährt wurde.
Deine nächste Sendung bei uns hier auf BR Heimat wird sein am 23. September, wenn ich es richtig weiß.
Am 23.
Da genau. Kannst du natürlich auch noch ein paar Heilige im heiligen Kalender rauspicken für den September. Wenn jetzt heute noch, kurz vor 12, 8 Minuten vor 12, haben wir was Tätscht uns heute noch ein bisschen erklären wollen für den September.
Ja, für dich, für den Allgäuer haben wir natürlich den Magnus aus Füssen.
Natürlich.
Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich drüber.
Naja, gut. Legende ist eine Sache, da gibt es viele bei uns ums Eck. Also ich bin ja seit langer Zeit wohnhaft in Füssen und der Magnus hat ja überall da der Legende nachgewirkt. Am Lech, er ist über den Lech gesprungen auf der Flucht vor den Heiden und da gibt es den Mangtritt, wo er Spuren hinterlassen hat. Bei Roßhaupten hat er den Drachen erlegt, am Säuling oben hat er, ich weiß es nicht, Bären eingespannt und sogar für Bergbau gesorgt, Silber abgebaut. Also legendenhaft, aber für die Nachwelt offenkundig und ersichtlich natürlich das wunderbare St. Mang-Kloster am Lech da mit der St. Mang-Pfarrkirche unterhalb vom Hohen Schloss in Füssen. Beeindruckende Anlage, schöne Kulisse, finde ich. Im lokalpatriotisch gefärbt.
Ja, und ich bin begeistert, du hast ja in Heimatkunde schon gut aufgemerkt, oder? Ist ja toll, was du alles weißt. Nee, und ich war ja nur einmal in meinem Leben in Füssen, aber da erinnere ich mich an die Pfarrkirche, glaube ich, oder welche Kirche ist es, wo der St. Mang Stab
ja, ja, genau, in der Krypta.
Am Altar. Genau. Da ist in so einer Art Acrylglas oder Plexiglas, in irgendeinem durchsichtigen Behälter wird angeblich der echte St. Mang Stab präsentiert und mit dem Stab soll er ja das Ungeziefer beseitigt haben und den Drachen besiegt haben und so. Mhm. Und mit dieser ganzen Drachenbesiegerei haben wir es natürlich immer in der, spielt es immer in der Frühzeit des Christentums. Also wir sind jetzt im Ende 7., also 8. Jahrhundert eigentlich, wo der heilige Magnus angeblich gelebt hat.
Kempten darf man da natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, hat ja auch eine St. Mang-Gemeinde, evangelisch heute, aber da war ja seine erste Wirkungsstätte, wenn ich es richtig
war
weiß,
unterwegs.
Aus St. Gallen kommend.
Genau, und den Stab, den hat er ja angeblich vom heiligen Kolumban bekommen, der Legende nach, was gar nicht sein kann, weil er 100 Jahre später gelebt hat. Aber die Legende will eben, dass er diesen Stab von dem heiligen Kolumban bekommen hat, der in Genua bestattet ist. Und der hätte ihm seinen Abtstab oder seinen Stab gegeben. Und mit dem Stab ist er dann zurückgegangen ins Ostallgäu, was er missionieren hat sollen. Das war der Auftrag vom heiligen Magnus. Und das hat er auch getan und hat damit, der hat die Menschen missioniert, hat sie zum Christentum bekehrt und damit eben sinnbildlich den Drachen erlegt und alles Böse, alles Gewürm in der Erde, heißt teilweise alles giftige Gewürm, beseitigt. Und das steht natürlich alles für das Böse, für den Antichristen, für das Heidentum, was es zu überwinden galt. Und wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass das Volk, die Menschen haben sich das alles immer so ganz bildlich vorgestellt, weil so den heiligen Magnus, der mit dem Stab den Drachen erlegt, also das hat sich beim besten Willen keiner vorstellen können. Und das Gewürm im Boden war für die Menschen halt Engerlinge, Würmer und sonstiges fieses
was an Unheil
Insektenzeug, genau, was die Feldfrüchte auffrisst und dem Getreide schadet. Und deswegen ist der heilige Magnus und insbesondere sein Stab immer über Jahrhunderte dazu benutzt worden, um Prozessionen durchzuführen, durch die Felder, Flurprozessionen, die also mit der Bitte vor Verschonung von Ungeziefer und sonstigen Schädlingen, die über die Felder herfallen, einherging. Also der heilige Magnus ist der Anti-Ungeziefer-Heilige, so wie die heilige Gertrud gegen die Mäuseplage ist, so ist der heilige Magnus gegen die Engerlinge, Käfer und sonstiges böses Gewürm im Boden.
Und vielleicht dann im weiteren Sinn dann gegen Unheil. Und wo man sieht, wie das alles tatsächlich sinnbildlich dargestellt wird, um es irgendwie begreifbar zu machen. Dorothea Steinbacher hat uns heute noch ein bisschen in die Heiligenwelt eingeführt und ja, eine schöne volkskundliche Reise mit uns wieder unternommen. Das nächste Mal wieder, wie schon gesagt, am 23. September. Dorothea Steinbacher, Dankeschön für den Besuch bei uns in Habe die Ehre, unserem Vormittagsratsch.
Danke, es hat wieder große Freude gemacht mit dir. Dankeschön.
Komm gut in den Chiemgau.
Danke, für dich.